Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Liebe Gemeinde, der Predigttext zur Taufe des kleinen Martin steht heute in Psalm 139. Psalm 139, Vers 16. Zum besseren Verständnis lese ich uns zunächst einmal den gesamten Psalm. Dort betet David: Herr, du durchforschst mich, du kennst mich bis auf den Grund. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Du kennst meine Pläne von Ferne. Ob ich tätig bin oder ausruhe, du siehst mich. Jeder Schritt, den ich mache, ist dir bekannt. Doch ehe ein Wort auf meine Zunge kommt, hast du, Herr, es schon gehört. Von allen Seiten umgibst du mich. Ich bin ganz in deiner Hand. Dass du mich so durch und durch kennst, das übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch. Ich kann es nicht fassen. Wohin kann ich gehen, um dir zu entrinnen? Wohin fliehen, damit du mich nicht siehst? Steige ich hinauf in den Himmel? Du bist da. Verstecke ich mich in der Totenwelt? Dort bist du auch. Fliege ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder zum Ende des Meeres, wo sie versinkt? Auch dort wird deine Hand nach mir greifen. Auch dort lässt du mich nicht los. Sage ich, Finsternis soll mich bedecken, rings um mich werde es Nacht. So hilft mir das nichts, denn auch die Finsternis ist für dich nicht dunkel und die Nacht ist so hell wie der Tag. Du hast mich zusammengefügt. Du hast mich geschaffen mit Leib und Geist, mich zusammengefügt im Schoß meiner Mutter. Dafür danke ich dir, es erfüllt mich mit Ehrfurcht. An mir selber erkenne ich, alle deine Taten sind Wunder. Ich war dir nicht verborgen, als ich im Dunkeln Gestalt annahm, tief unten im Mutterschoß der Erde. Du sahst mich schon fertig, als ich noch ungeformt war. Im Voraus hast du alles aufgeschrieben. Jeder meiner Tage war schon vorgezeichnet, noch ehe der erste begann. Wie rätselhaft sind mir deine Gedanken, Gott, und wie unermesslich ist ihre Fülle. Sie sind zahlreicher als der Sand am Meer. Nächtelang denke ich über dich nach und komme an kein Ende. Gott, bring sie doch alle um, die dich und deine Gebote missachten. Halte mir diese Mörder vom Leib. Sie reden Lästerworte gegen dich, Herr. Deine Feinde missbrauchen deinen Namen. Wie ich sie hasse, die dich hassen, Herr. Wie ich sie verabscheue, die gegen dich aufstehen. Deine Feinde sind auch meine Feinde. Ich hasse sie glühend. Durchforsche mich, Gott. Sieh mir ins Herz. Prüfe meine Wünsche und Gedanken. Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir. Soweit dieser Psalm. Und bevor wir uns hier Vers 16 intensiv zuwenden, einige Anmerkungen zu diesem Gesamtpsalm, zu dessen Inhalt, Aufbau und zu der Grundstimmung, die diesen Psalm durchzieht. Psalm 139 ist ein Gebet von David, dem König Israels, dieses Königs, der etwa 1000 vor Christus gelebt und viele Psalmen gedichtet hat. Von seiner Gattung her ist Psalm 139 eine Lehrdichtung. Eine Lehrdichtung, in der sich David gedanklich mit dem Wesen Gottes auseinandersetzt. Mit seinen Machteigenschaften, mit seiner Allwissenheit, seiner Allgegenwart und seiner Allmacht. Und gegliedert ist dieser Psalm in 4 gleichlange Strophen zu je 6 Versen. Strophe 1 umfasst die Verse 1 bis 6. Und in diesem Abschnitt reflektiert David die Allwissenheit Gottes. Kraft dieser Eigenschaft ist vor Gott nichts und niemand verborgen. Alles Wirkliche, alles Mögliche, alles Zukünftige liegt offen vor ihm. Ja, es gibt nichts, was Gott nicht wüsste. Immer und alle Zeit steht alles nackt und bloß vor seinen Augen. Selbst unsere geheimsten Gedanken sind nicht verborgen vor ihm. Die zweite Strophe, die reicht dann von Vers 7 bis Vers 12. In ihr, da durchdenkt David die Allgegenwart Gottes. Kraft dieser Eigenschaft ist Gott immer und überall gegenwärtig. Ja, es gibt keinen Punkt im Weltall, der ihn ein- oder ausschlösse. Über allen Gegensätzen von fern und nah, von außerhalb und innerhalb steht Gott erhaben da. Ja, vor Gott kann man nicht fliehen. Das bringt David hier ja sehr gut zum Ausdruck. Raumunterschiede sind nicht imstande, seinem Wirken Schranken zu setzen oder seine Gegenwart zu beschränken. Gott erfüllt alles mit seiner Gegenwart, ohne von der Gesamtheit eingeschlossen zu sein. In Strophe 3 dann wägt David die Allmacht Gottes ab. Ja, seine unendliche Macht, vermöge der er jederzeit tun kann, was er will. Ja, nichts außerhalb von Gott Liegendes ist in der Lage, seinem Wirken Grenzen zu setzen. Nichts und niemand kann sich seinem Wirken entziehen. Und diese Machteigenschaft Gottes, die tritt besonders in seinem schöpferischen Handeln hervor. Ja, auch David sieht die Allmacht Gottes gerade im Schöpfungshandeln Gottes verwirklicht. Und zuletzt in Strophe 4 lesen wir vom Ergebnis dieses Reflexionsprozesses, von der Anwendung. Hier wünscht David Gottes Gericht über seine Feinde. Übrigens Feinde innerhalb des Volkes Gottes. Und auf sich bezogen bittet er Gott um Bewahrung im Gericht Gottes. Und an dieser Stelle ist das eigentliche Thema des Psalms angesprochen. Das Thema des drohenden Gerichtes Gottes. Ja, David reflektiert hier im Psalm 139 nicht in abstrakter Weise Gottes Wesen. David philosophiert hier nicht. Ja, er denkt nicht so theoretisch über Gottes Wesen nach. Nein, im Gegenteil. David erwägt das Wesen Gottes hier sehr konkret und sehr praktisch. Ja, mit konkretem Bezug auf sein eigenes Leben. Ja, unter Berücksichtigung der Folgen, die dieses Wesen Gottes auf sein Leben hat. Und als Hauptfolge erkennt David dort vor allem das drohende Gericht Gottes. David kannte sich als Sünder. Er wusste um seine Sündhaftigkeit. Und angesichts des Wesens Gottes erkennt er, dass Gott ihn richten muss, ihn und sein Volk. Er registriert, unvermeidlich und unentrinnbar ist dieses Gericht. Denn Gott ist allwissend und allgegenwärtig. Ja, ihm sind sogar unsere geheimsten Handlungen bekannt, unsere geheimsten Gedanken. Also David reflektiert hier nicht losgelöst oder rein philosophisch über Gott. Nein, er tut dies im bedrängenden Bewusstsein seiner Sündhaftigkeit und der seines Volkes. Ja, Bedrängnis. Das ist die Grundstimmung, die diesen Psalm hier deutlich erkennbar durchzieht. Das gilt vor allen Dingen für die ersten beiden Strophen. Ja, dass Gott jederzeit alles weiß, dass er jederzeit überall gegenwärtig ist, dass man sich vor ihm nicht verstecken kann. Ja, dass Gott allmächtig ist. Das alles macht David klar, Gott wird mich und das Volk richten. Das Gericht ist unvermeidlich. Und demzufolge sprechen auch die Verse 5 und 6 nicht von der Geborgenheit in Gott. Nein, im Gegenteil. David wird es ungemütlich angesichts der unbestechlichen Inspektion seines Lebens durch Gott. Erst in der dritten Strophe, da ändert sich diese bedrückende Grundstimmung. In den Versen 13 bis 18, in eben dem Abschnitt, in dem unser heutiger Predigtext steht, Martins Taufvers. Dort schlägt diese Grundstimmung um. Statt Bedrängnis herrscht hier Dankbarkeit und Zuversicht vor. Dort benennt David das, was ihm angesichts des kommenden Gerichtes Gottes Zuversicht gibt. Was ihn überzeugt sein lässt, dass Gott ihn durch das kommende Gericht hindurchbringen wird. Dass Gott ihn nicht verwerten wird. Und was das konkret ist, was ihm diese dankbare Zuversicht vermittelt, das soll heute Morgen unser Thema sein. Dankbare und begründete Zuversicht im Angesicht des drohenden Gerichtes Gottes. So lautet heute Morgen unser Thema. Und wir wollen gleich zum ersten Predigtpunkt übergehen. Punkt 1 heute Morgen, ein Leben von Gott gewirkt. Ich lese uns jetzt einmal den Taufvers nochmal, also 139, Vers 16. Dort betet David, Du sahst mich schon fertig, als ich noch ungeformt war. Im Voraus hast du alles aufgeschrieben. Jeder meiner Tage war schon vorgezeichnet, noch ehe der erste begann. Liebe Gemeinde, das Nachdenken über Gottes Wesen, das versetzte David in Schrecken, ja in große Bedrängnis. Er wusste, wenn Gott wirklich so ist, wenn er allgegenwärtig ist, wenn er allwissend ist, ja, dann ist sein Gericht unvermeidlich. Aber diese besorgniserregende Perspektive ließ David hier nicht verzweifeln. Es gab da etwas, was ihm trotz des Gerichtes Gottes zuversichtlich sein ließ, ihm die Überzeugung gab, dass Gott ihn liebt und erhält. Aber was war das? In Vers 16a spricht David offenkundig von seiner Entstehung. Ja, man könnte sagen, von seiner vorgeburtlichen Existenz. Die verschiedenen deutschen Übersetzungen bezeichnen diesen Zustand dabei unterschiedlich. Ja, die Gute Nachricht spricht hier von der Zeit, als David noch ungeformt war. Die Neue Genfer Übersetzung, die sagt, deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Oder Elberfelder spricht von der Urform Davids. Schlachter 2000 vom ungeformten Kain. Ja, und Luther 1984 von der Zeit, in der David noch nicht bereitet war. Unabhängig von diesen Übersetzungsunterschieden ist doch deutlich, was gemeint ist. David sagt, dass Gott ihn Kraft seiner Machteigenschaften schon im frühesten Entstehungszustand sah. Ja, dass Gott ihn schon zu diesem Zeitpunkt kannte, als er noch ungeformt war. Als er noch nicht dieses typische menschliche Erscheinungsbild trug. Schon zu diesem frühen vorgeburtlichen Zeitpunkt sah Gott ihn. Schon da kannte Gott ihn. So die Aussage hier. Aber das ist nicht alles. Damit ist die Aussage in Vers 16a nicht gänzlich erfasst. Ich meine, dass David hier mehr sagen will. Ja, es geht ihm nicht nur darum, dass Gott bei seiner Entstehung anwesend war. Ja, oder um die zweifellos besondere Kenntnis Gottes seiner Person. Ja, die war auch vorhanden, ganz klar. Aber ich denke, damit ist ja nicht alles erfasst. Ich meine, David meint hier mehr. Und das macht der Kontext der Verse 13 bis 18 deutlich. Dort beschreibt David das persönliche Schöpfungshandeln Gottes an sich. Ja, schauen wir noch einmal in die betreffenden Verse. David sagt da, du hast mich geschaffen mit Leib und Geist, mich zusammengefügt im Schoß meiner Mutter. Oder dann in Vers 14 spricht er von den wunderbaren Taten Gottes. Und er meint sich selbst. Er, David, ist hier diese wunderbare Tat, die Gott hervorgebracht hat. Also ganz offensichtlich will David hier mehr als einen Beobachterstatus Gottes konstatieren. Ja? David beschreibt hier Gott nicht nur als bloßen Beobachter des Schöpfungsgeschehens, als jemand, der bei seiner Erschaffung, ich sag mal, nur dabei war. Nein, David beschreibt Gott hier als den maßgeblichen Akteur seiner Erschaffung, als denjenigen, der ihn, David, persönlich erschaffen hat. Ja, schauen wir auch auf die Sprache, die David da in Vers 13 verwendet. Er spricht vom Zusammenfügen. Ja, Gott habe ihn mit Leib und Geist geschaffen, zusammengefügt im Schoß seiner Mutter. Ja, man sieht bei dieser Formulierung, ich sag mal, fast die Schraubenschlüssel vor sich. Ja? Also, hier wird deutlich, David sieht sich als eine Maßanfertigung Gottes. Gott höchstpersönlich hat ihn geschaffen. Er höchstpersönlich ist sein Schöpfer. Ja, er ist Gottes Werk in seiner gesamten Person. Demzufolge geht es hier in Vers 16 um weit mehr als die Allwissenheit Gottes. Hier geht es um die in der Erschaffung Davids wirksame Allmacht Gottes. Ja, das macht die Übersetzung der Guten Nachricht hier übrigens gut deutlich. Ich weiß nicht, ob freiwillig oder unfreiwillig. Also sie spricht davon, dass Gott David schon im ungeformten Zustand fertig sah. Ja, und was ist das anderes als die Sicht eines kreativen Menschen, sage ich mal, eines Tischlers oder einer Töpferin? Ja, beide werden schon vor dem eigentlichen Produktionsprozess ein fertiges Bild dieser Stücke in sich tragen. Ja, sie werden das noch zu erstellende Werkstück schon sehen, schon bevor diese Töpferscheibe sich dreht oder die Kreissäge surrt. Also, Gott, der persönliche Schöpfer von David, er höchstpersönlich hat David geschaffen. David selbst und sein Leben sind Gottes Werk. Das bekennt David hier. Aber wir fragen weiter, was bedeutet das nun im Hinblick auf unser Predigtthema? Wir hatten ja gesagt, David begründet hier seine Zuversicht. Er seine Zuversicht, dass Gott ihn durch das unvermeidliche Gericht hindurchbringt und ihn nicht verwirrt. Was ist da seine Zuversicht? Antwort: die Erkenntnis, dass er, David, ein Werk Gottes ist. Ein Werk, das Gott nicht zerstören, sondern erhalten wird. Ja, dies allein macht David im Angesicht des drohenden Gerichtes Gottes zuversichtlich. Ja, nicht sein Status als König, nicht seine guten Taten, nicht seine Gerechtigkeit. Nein, David blickt hier in gewisser Weise von sich weg und er blickt auf Gott. Er sucht die Zuversicht nicht bei sich, sondern bei dem Wirken Gottes, letztlich in Gott selbst. Ja, dass Gott so wunderbar an ihm gewirkt hat, das macht ihm deutlich, Gott meint es gut mit mir, er liebt mich und er wird mich erhalten. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, das können wir alles getrost auf uns übertragen. Auch wir sehen uns doch in gewisser Art und Weise dem Gericht Gottes gegenüber. Wir alle, ob Nichtchristen oder Christen, haben mit dem Gericht Gottes zu tun. Mit diesem kommenden Gericht Gottes über die Sünde und die Sünder. Und auch schon jetzt erfahren wir in unserem Leben hin und wieder Gottes Gericht. Auch wir Christen erfahren wiederkehrend Gottes Gericht. Und da müssen wir fragen, was kann uns zuversichtlich machen, dieses Gericht zu bestehen? Zuversichtlich machen, dass Gott uns nicht verwirft, dass er uns durch dieses Gericht hindurchbringen wird. Und wenn wir das ernst nehmen, was David hier sagt, können wir diese Zuversicht nur haben, wenn wir Gottes Werk sind. Und neutestamentlich ist ja an die zweite Schöpfung zu denken, an die Neuschöpfung Gottes in seinem Sohn Jesus Christus. Diese Schöpfung, an der jeder Anteil hat, der an Jesus Christus glaubt. Wenn wir dieser Schöpfung angehören, dann können wir zuversichtlich sein. Denn diese Schöpfung geht ganz auf Gottes Werk zurück. Und diese Schöpfung hat die Verheißung, dass sie jedes Gericht übersteht, dass sie den Sieg davonträgt. Ja, so wie der Apostel Johannes in seinem ersten Brief ausdrückt, Johannes 5, Vers 4, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Für alle Christen gilt das Wort aus 2. Korinther 5, Vers 17. Wenn also ein Mensch zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Was früher war, ist vorbei. Etwas ganz Neues hat begonnen. Und es gilt das Wort aus Römer 5. Dort setzt sich der Apostel Paulus mit den Leiden von Christen auseinander. Und er stellt in gewisser Weise die Frage, ob diese Leiden nicht ihr Heil in Frage stellen. Und da sagt er: Unsere Hoffnung wird uns nicht enttäuschen, denn dass Gott uns liebt, ist uns unumstößlich gewiss. Seine Liebe ist ja in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat. Diese Liebe zeigt sich darin, dass Christus sein Leben für uns hingegeben hat. Zur rechten Zeit, als wir noch in der Gewalt der Sünde waren, ist er für uns gottlose Menschen gestorben. Und wird sich kaum jemand finden, der für einen Gerechten stirbt. Allenfalls opfert sich jemand für einen Wohltäter. Wie sehr Gott uns liebt, beweist er uns damit, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Wenn wir aber jetzt bei Gott angenommen sind, weil Christus sein Leben für uns gab, dann werden wir durch ihn erst recht aus dem kommenden Strafgericht gerettet werden. Als wir Gott noch als Feinde gegenüberstanden, hat er uns durch den Tod seines Sohnes mit sich versöhnt. Dann werden wir als mit Gott Versöhnte nun erst recht durch das Leben seines Sohnes vor dem Verderben gerettet werden. Darauf hoffen wir ja noch mehr. Wir rühmen uns damit, dass wir Gott auf unserer Seite haben. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn, der uns die Versöhnung mit Gott gebracht hat. Verstehen wir? Es ist wie bei David, aber es ist noch viel größer. Christen sind ganz und gar Gottes Werk. Und sein Handeln in der Vergangenheit gibt ihnen Zuversicht. Er hat schon so viel auf sie verwandt. Selbst seinen Sohn hat er nicht verschont. Und dann ist es, wie Paulus weiter in Römer 8 sagt, wenn er uns aber den Sohn geschenkt hat, wird uns dann noch irgendetwas vorenthalten? Oder anders gefragt, wird uns im Gericht verdammen, wo so viel Mühe auf uns verwendet hat? Klare Antwort, nein, natürlich nicht. Liebe Gemeinde, David wusste, dass er Gottes Werk ist, dass Gott selbst ihn geschaffen hatte. Und dies gab ihm im Hinblick auf seine Beziehung zu Gott Zuversicht. Er erkannte wohl, dass Gott ihn richten muss und richten wird. Aber er war doch zuversichtlich, dass Gott ihn hindurchtragen würde, dass er ihn nicht verdammt. Aber dies war nicht alles. David nennt hier im Verlauf von Vers 16 noch eine weitere Erkenntnis, noch eine weitere Einsicht, die ihn ruhig und zuversichtlich sein ließ. Und auf diese weitere Erkenntnis wollen wir nun im zweiten Teil der Predigt eingehen. Dankbare und begründete Zuversicht im Angesicht des drohenden Gerichtes Gottes, Punkt 2 heute Morgen, ein Leben von Gott bestimmt. Ich lese uns noch einmal den zweiten Teil von Vers 16. Dort betet David an und sagt, im Voraus hast du alles aufgeschrieben. Jeder meiner Tage war schon vorgezeichnet, noch ehe der erste begann. David sah sich als Schöpfung Gottes, als Maßanfertigung. David erkannte Gottes weitreichenden, ja bestimmenden Einfluss bei seiner Entstehung, ja, bei der Entstehung seines Lebens. Aber David sah Gottes Einfluss auf sein Leben nicht auf diesen Schöpfungsprozess begrenzt, sodass Gott ihn geschaffen und sich dann aus seinem Leben zurückgezogen hätte, der ihn sich selbst überlassen hätte. Nein, Davids Verständnis vom Wirken Gottes war ein anderes. Er sah sein gesamtes Leben als von Gott bestimmt, vom ersten bis zum letzten Tag. Und zwar als im Voraus von Gott bestimmt. Ja, schauen wir nochmal in Vers 16b. David spricht hier davon, dass Gott im Voraus alles aufgeschrieben habe. Ja, jeden seiner Tage vorgezeichnet, noch ehe der erste begann. David spricht hier vom Buch Gottes. Ja, das wird in vielen deutschen Übersetzungen auch so wiedergegeben, ja, dass Gott eben alles vorher in ein Buch eingetragen hat. Ein Buch, in dem Gott die Lebensgeschichte Davids aufgeschrieben hat. Ja, seine Geburt und die hiermit verbundenen Umstände. Seine Kinder- und Jugendzeit. Sein Sieg über Goliath. Seine verschiedenen Heiraten. Sein Konflikt mit Saul, alles. Aber nicht im Sinn einer protokollähnlichen Mitschrift, nein, vorher. Oder wie David es hier ausdrückt, noch ehe der erste Tag begann. Uns mag das komisch vorkommen, aber David sagt das hier ganz deutlich. Ja, für ihn war klar, Gott hat mich nicht nur geschaffen, nein, er hat mein Leben sogar bis ins Detail vorherbestimmt. Alles, was ich bisher erlebt habe und erleben werde, er hatte schon vor Grundlegung der Welt festgelegt. Von dieser Vorherbestimmung Gottes lesen wir auch an anderer Stelle in der Schrift. Denken wir an Hiob 14, Vers 5. Ja, da sagt Hiob von Gott, im Voraus setzt du fest, wie der Mensch wird. Auf Tag und Monat hast du es beschlossen. Du selbst bestimmst die Grenzen seines Lebens. Er kann und darf sie niemals überschreiten. Oder zum Propheten Jeremia sagt Gott in Jeremia 1, Vers 5, noch bevor ich dich im Leib deiner Mutter entstehen ließ, hatte ich schon meinen Plan mit dir. Noch ehe du aus dem Mutterschoß kamst, hatte ich bereits meine Hand auf dich gelegt, denn zum Propheten der Völker habe ich dich bestimmt. Und als letzte Stelle hier, Prediger 6, Vers 10, da sagt der Prediger, alles was geschieht, ist vor langer Zeit bestimmt worden. Ehe ein Mensch auf die Welt kommt, steht schon fest, was aus ihm wird. Und mit seinem Schöpfer, der mächtiger ist als er, kann er nicht darüber streiten. Und auch von dem Buch Gottes, das hier angesprochen ist, lesen wir an verschiedenen Stellen in der Heiligen Schrift, eine Stelle nur, 2. Mose, kurz nach dem Abfall des Volkes mit dem goldenen Kalb, da betet Mose, ach Herr, das Volk hat sich schwer gegen dich vergangen. Einen Gott aus Gold haben sie gemacht. Vergib doch ihre Schuld. Wenn nicht, dann streiche meinen Namen aus dem Buch, in dem die Namen der Deinen eingetragen sind. Der Herr aber sagte, ich streiche nur den Namen dessen aus meinem Buch, der sich gegen mich vergangen hat. Oder in der Offenbarung finden wir einige Stellen, die von diesem Buch sprechen. Also David erkennt hier Gottes allmächtiges Wirken nicht nur in seiner Entstehung. David erkennt Gottes allmächtiges Wirken vielmehr in seinem gesamten Leben, in jeder Einzelheit seines Lebens, von seinem Anfang bis zu seinem Ende. Ja, er sieht sein gesamtes Leben als von Gott vorherbestimmt. Uns mag diese zweite Erkenntnis hier beunruhigen, ja, dass Gott alles vorherbestimmt. Aber für David war diese zweite Erkenntnis eine Quelle der Zuversicht. Ja, das Bewusstsein von der Vorherbestimmung Gottes, ja, bot ihm keinen Anlass zur Sorge. Er fühlte sich durch diese Erkenntnis nicht bedrängt und bedroht. Nein, im Gegenteil, das Wissen um die Vorherbestimmung Gottes machte ihn zuversichtlich und getrost, dankbar und zuversichtlich im Angesicht des drohenden Gerichtes Gottes, weil er davon überzeugt war, dass Gott es gut mit ihm meint und dementsprechend gute Pläne mit ihm hat. Liebe Geschwister, so kann, so muss es auch bei uns sein. So muss es bei allen sein, die zu Jesus Christus gehören. Auch uns Christen muss die Vorherbestimmung Gottes zuversichtlich machen. Auch wir erfahren, ich sagte schon, in verschiedener Weise Gottes Gericht. Auch wir leiden unter dem Gericht Gottes über die gefallene Schöpfung. Wir erfahren Krankheit, Leid, Tod. Wir werden auch von Gott erzogen, was auch nicht mal angenehm ist. Aber in all dem dürfen wir sicher sein. Gott ist uns gut. Er wird uns das ewige Leben erhalten. Er wird es uns schenken. Wir selbst können das nicht, aber er wird das tun. Denn die Vorherbestimmung Gottes ist uns eine Bestimmung zum Heil. Ich zitiere noch einmal aus dem Römerbrief, aus dem 8. Kapitel, wo Paulus sagt, was auch geschieht, das eine wissen wir, für die, die Gott lieben, muss alles zu ihrem Heil dienen. Es sind die Menschen, die er nach seinem freien Entschluss berufen hat. Sie alle, die Gott im Voraus auserwählt hat, die hat er auch dazu bestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Nach dessen Bild sollen sie alle gestaltet werden, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern ist. Und wenn Gott sie dazu bestimmt hat, dann hat er sie auch berufen. Und wenn er sie berufen hat, dann hat er sie auch für gerecht erklärt. Und wenn er sie für gerecht erklärt hat, dann steht auch fest, dass sie an seiner Herrlichkeit teilhaben. Und da denken wir an das Bekenntnis unserer Gemeinde hier, an den Heidelberger. Frage 26, klassisch. Was verstehst du unter der Vorsehung Gottes? Da bekommen wir die Antwort, die allmächtige und gegenwärtige Kraft Gottes, durch die er Himmel und Erde mit allen Geschöpfen wie durch seine Hand noch erhält und so regiert, dass Laub und Gras, Regen und Dürre, fruchtbare und unfruchtbare Jahre, Essen und Trinken, Gesundheit und Krankheit, Reichtum und Armut und alles andere uns nicht durch Zufall, sondern aus seiner väterlichen Hand zukommt. Liebe Gemeinde, ich komme zum Schluss. Gott ist in seinem Wesen in gewisser Weise ein furchteinflößender Gott. Die Tatsache, dass er alles weiß, dass er alles sieht, dass wir nichts vor ihm verheimlichen können, uns nicht vor ihm verstecken können, vor ihm, diesem heiligen Gott. Ja, wen sollte diese Erkenntnis nicht bis ins Mark erschüttern? Ja, wer sollte sich angesichts dessen nicht vor Gottes Gericht fürchten? Wohl dem, der damit David bekennen kann, ich bin ein Werk Gottes. Oder neutestamentlich gesprochen, ich gehöre zu Jesus Christus. Ich glaube an ihn. Er hat mich erlöst. Ich gehöre zur neuen Schöpfung Gottes. Und mein Leben ist von Gottes Gnadenwillen vorherbestimmt. Vom ersten bis zum letzten Tag. Amen.